Heute haben wir wieder einen wunderbaren Text, auch aus Gottes Wort, zu dem ich euch einlade, im Römer Kapitel 7. Lasst uns miteinander aufstehen und die Verse 1 bis 6 lesen. Römer 7, Vers 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit solchen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einen anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Nochmal, damit wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Herr, segne du dein ewiges und dein für immer gültiges Wort in Autorität und Kraft. Amen. Nehmen wir Platz. Ihr erinnert euch, der Römerbrief in seinem Anfang hat sich mit dem Thema der Glaubensgerechtigkeit beschäftigt, dass wir aus Glauben gerecht vor Gott geworden sind und nicht durch unsere guten Mühen und Anstrengungen. Die Frage, die dann aufkommt, ist natürlich, und Paulus hat sie auch aufgeworfen, was heißt das, durch den Glauben gerecht werden? Einfach, weil wir glauben, ohne dass auch praktisch sich was verändert. Was verändert sich denn, wenn wir einfach glauben, ich bin jetzt in Christus gerecht geworden? Was hat das für Auswirkungen konkret? Müssen wir als Christ am Ende nicht doch was tun, damit unser Leben sich auch wirklich wandelt? Diese Lehre von der Glaubensgerechtigkeit, ist das nicht am Ende nur so eine Art Theorie, eine These? Also fangen viele Christen wieder an, sich am Ende doch wieder um das Gesetz zu bemühen und sich durch Befolgen der Gebote zu heiligen. Und das ist dann wieder der alte Gesetzesweg, wieder der alte religiöse Druck, der dann aufkommt. Obwohl wir die Lehre von der Gerechtigkeit aus Glauben hören und wir wissen, das ist, was uns gerecht macht und wodurch wir angenehm geworden sind vor Gott. Aber dann sehen wir, das haut irgendwie nicht richtig hin, praktisch. Also halten wir wieder den Buchstaben fest und geben uns Mühe. Und das ist ein falscher Weg. In Kapitel 5 und 6 und auch in unserem heutigen Kapitel 7 zeigt Paulus, dass die Gerechtigkeit aus Glauben keine Gesetzesmühe nötig hat, um Menschen zu verändern. Paulus lehrt uns, durch die Beachtung des Gesetzes wird kein Mensch heiliger. Das geschieht unabhängig vom Gesetz, allein durch den Glauben an Jesus. Der Glaube an Jesus Christus macht uns heiliger. Aber nicht die Beachtung des Gesetzes trägt nichts zu unserer Heiligung bei. So radikal ist diese Botschaft. Nicht wer Gebote hält, wird geistlich reif, sondern nur wer an Christus und seine uns zugerechnete Gerechtigkeit glaubt, der wird geistlich wachsen. Aber wie nun kann der nackte Glaube ohne Werke, ohne unser Dazutun einen Menschen definitiv verändern? Wie kann die Lehre von der Gerechtigkeit aus Glauben mir ganz praktisch Sieg über meine Sünde bringen? Die Antwort des Paulus in den Römertexten ist, das haben wir in allen Variationen gehört, unsere Vereinigung mit Christus. Derer sollen wir uns bewusst sein. Christian hat uns darauf hingewiesen, wie oft es immer wieder heißt, wisst ihr nicht. Wisst ihr nicht. Und auch unser Text hier heute, oder wisst ihr nicht, Brüder? Wir müssen etwas wissen, etwas verstehen. Das ist unsere Vereinigung mit Jesus. Wir sind mit ihm eins gemacht in seinem Tod, in seiner Auferstehung. Zu einem neuen Leben. Wir sind mit ihm vereinigt. Wir sind nicht mehr zwei, er und ich, sondern wir sind eine. Er in uns und wir in ihm. Und dazu, zu diesem Gedanken, bringt Paulus nun unseren Text. Als eine weitere Illustration der ganzen Sache, dass wir das verstehen, dass wir nicht durch den Buchstaben geheiligt werden, sondern durch den Glauben, in dem wir vereinigt sind mit unserem Heiland. Er bringt das Bild einer Ehe. Erstmals warst du mit dem Gesetz verheiratet, sagt er. Das ist unser Ausgangspunkt. Alle Menschen stehen unter dem Gesetz Gottes, stehen unter den Forderungen Gottes. Und das bedeutet, wir können diesen Forderungen Gottes, dem Gesetz, nicht gerecht werden. Aufgrund unserer Schwachheit und unserer Sündhaftigkeit, unserer gefallenen Natur in Adam. Also wird dieser Ehemann Gesetz für uns zu einer schrecklichen Bürde, zu einer Qual, zu einer Last, zu einer furchtbaren Ehe. Wenn der Mann so perfekt ist, und die Frau, die gibt sich so viel Mühe und egal, was sie macht, alles ist verkehrt. Das hält eine Frau nicht lange aus. Das macht sie kaputt. Nun habe ich das auch wieder nicht richtig gemacht und das ist auch wieder verkehrt. Das ist unsere Ausgangslage. Und wenn diese Frau jetzt versucht, ihrem Mann auf diesem Wege zu gefallen, dem Buchstaben perfektionistisch perfekt zu werden, vollkommen zu werden, dann wird sie scheitern. Und sie scheitert auch. Und das ist, was hier Paulus uns sagt. Oder wisst ihr nicht, Brüder, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Paulus zeigt also, wie die Frau diesen Mann los wird. Ja, echt, wie kann sie den loswerden? Scheiden geht nicht. Hier können wir sehen, wie Paulus geglaubt und gelehrt hat, auch bezüglich der Ehe. Das wird uns hier nebenbei klar. Paulus geht felsenfest davon aus, dass eine Scheidung zu Lebzeiten nicht in Frage kommt. Und da denke ich manchmal auch, bei uns wird auch viel zu viel wegen viel zu vieler Gründe geschieden. In der Bibel ist und bleibt es, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist der Grundsatz der Bibel. Und so leben auch Gottes Kinder, so leben Christen, egal was die Welt heute uns erzählt. Das ist alles Humbug. Sondern Fundament ist, was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Darum gilt, bis dass der Tod uns scheidet. Aber die Ehe ist ein unauflöslicher Bund für das ganze Leben. Und darum hat auch schon der alte Schiller gemeint, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Von da leitet Paulus nun seine Illustration ab. Wir Menschen sind lebenslang mit den Forderungen Gottes, mit dem Gesetz Gottes verheiratet. Wir alle stehen lebenslang unter ihnen und werden am Ende ihretwegen gerichtet. Wie können wir dieser Tyrannenehe entfliehen? Und seine Antwort lautet wie? Nur durch den Tod. Da aber das Gesetz, in Klammern der Mann, nicht stirbt, muss die Frau sterben. Ich muss sterben. Du musst sterben. Dann kann dir dein Ehemann nichts mehr anhaben. Aber wie kannst du dem Gesetz sterben? Paulus, Vers 4 und 5. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Wie kannst du also dem Gesetz, deinem dich verdammenden Ehemann, sterben und ihn auf diese Weise loswerden? Durch den Leib Christi, sagt er. dadurch, dass Gott dich in seinem Herzen vor aller Ewigkeit mit Christus eins gemacht hast, bist du gestorben, als Christus starb. Ja, du hast richtig gehört, du bist gestorben. Du bist schon gestorben, bevor du geboren bist. Durch seinen getöteten Leib am Kreuz bist du damals mit ihm gestorben. Durch seinen Leib bist du gestorben. Und durch diesen Tod in ihm bist du dem Gesetz nichts mehr schuldig. Denn durch Christi Tod hast du alle Schuld bezahlt. Er hat für dich bezahlt. Und du bist nun frei, einen anderen zu heiraten. Und wer ist der andere? Wer ist der neue Mann? Sag es doch laut. Wer ist das? Wie heißt der neue? Der Ex? Wie heißt der Ex? Das ist das Gesetz. Und wie heißt der neue? Jesus. Jesus Christus. Vers 4 und 5 nochmal. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir nun Gott Frucht bringen, damit nun endlich was wird aus unserer Heiligung und aus unserem heiligen Leben. Weißt du das? Er sagt, wisst ihr? Du bist nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet. Das ist ein Punkt, der uns in Fleisch und Blut übergehen muss. Wisst ihr nicht? Eure Vereinigung mit Christus. Du bist nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet. Du bist nicht mehr unter dem Buchstaben. Durch deinen Tod in Jesus Christus bist du deinen alten, grausamen Ehemann los. Er ist ja, dass wir uns nicht falsch verstehen, der Ehemann ist ja ein super Kerl, der Alte. Der ist so perfekt. Der ist vollkommen. An dem gibt's nichts zu kritisieren. Ein super, super, super Mann. Das Problem ist nicht der Mann, sondern das Problem bist du. Wir werden ihm nicht gerecht. Wir schaffen das nicht. Das ist unsere Verzweiflung. Deswegen können wir nicht mehr mit ihm leben. Das bringt uns nur den Tod, dieses Gesetz. Aber du bist ihn los und bist einem anderen zu eigen geworden. Dein neuer Bräutigam heißt Jesus. Das heißt, wir sind in einem neuen Stand, wir sind wieder verheiratet. Den alten Mann, den Unterdrücker, sind wir losgeworden, in ihm sind wir gestorben, in Jesus Christus. Zu einem neuen Leben, zu einer neuen Ehe. Und wenn dich die Sünde erneut übermannen will, das Gesetz dich wieder anklagen will, dann sprich, was habe ich mit dir zu tun? Du bist nicht mehr mein Mann. Ich bin neu verheiratet. Mein Bräutigam ist Jesus. Dem gehöre ich jetzt. Oder noch besser, wenn das Böse an deine Herzenstür klopft und dich versuchen will, dann musst du es machen wie meine Frau. Wenn da jemand Fremdes an der Tür klingelt, und ihr nicht ganz geheuer ist, wer das wohl ist, dann sagt sie zu mir, Wolfgang, geh du mal und guck mal nach, wer das ist. Aha. Und dann muss ich den Typen an der Tür abwimmeln. So sag ich dir auch. Herr Jesus, da ist einer. Und der sieht ziemlich schwarz aus. Bitte geh du an die Tür. Erledige du die Sache. Ich habe damit nichts zu tun. Es ist herrlich. Genauso ist es mit der Sünde. Wenn sie an deine Herzenstür klopft, lass Jesus für dich kämpfen. Er wird für Ruhe sorgen. Und nun ist ja in diesem Gedanken dieser Wiederheirat, dieser neue Ehemann, mit dem du jetzt eins geworden bist, da steckt ja natürlich ein Haufen Wahrheit drin. Herrlichkeit. Wir sehen, was für ein großer Unterschied zwischen der früheren Beziehung und der heutigen Beziehung ist. Dein erster Mann, wie schon mehrfach gesagt, zeigte dir das Gesetz und verlangte Perfektion. Er drohte dir, betrieb eine Herrschaft der Angst und jedes Mal, wenn er nach Hause kam, hättest du dich am liebsten versteckt. Seine Forderungen konntest sie nicht erfüllen. Wie oft hast du geweint und bist psychisch kaputt gewesen? Aber Jesus, dein neuer Ehemann, ist ganz anders. Der fordert nicht nur, sondern der liebt dich auch. Wie köstlich ist es, aus dem Mund einer wiederverheirateten Frau zu hören. Ich habe das mehrfach gehört, wenn eine Frau nach einer schrecklichen Ehe mit einem anderen verheiratet war und sie dann sagte, dieser Mann, den ich jetzt eigen bin, der liebt mich. Und dann weint sie. Der Mann, der liebt mich. Was für ein Unterschied. Der andere hat sie nur ausgebeutet. Es ist für eine Ehefrau Balsam, sich von ihrem Mann wirklich geliebt zu wissen. Das heilt ihre Seele, das erfüllt sie mit Freude, auch für ihn da zu sein, zu tun, was ihm gefällt, was er sich wünscht. Es ist ihr höchstes Glück, diesen Mann auch glücklich zu machen. Und deswegen schreibt Paulus ja, ihr Männer, liebt eure Frau. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, das ist dein neuer Ehemann. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ehrfurcht wird sie ihm erweisen. Es wird ihr nicht schwerfallen, ihrem Mann Respekt zu erweisen, sich ihm unterzuordnen nach biblischer Weise, ihn in seiner schriftgemäßen Führungsrolle zu unterstützen und übereinstimmend mit ihm zu leben und zu handeln. Das fällt ihr nicht schwer, wenn sie sich geliebt weiß. Christus schlägt uns nicht wie das Gesetz. Er ist kein Zuchtmeister, wie Paulus das Gesetz nennt, sondern er liebt uns. Und diese Liebe erzeugt diese Gegenliebe und wir rufen, aus tiefer Leidenschaft, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist Ehe, auch im praktischen Bezug. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Darum folgen wir ihm gern und halten nicht mit Seufzen seine Gebote, sondern mit Freude. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ich habe mal mit einer Pferdeliebhaberin gesprochen und sie erzählte mir, was sie alles zu tun hat im Stall und in der Pflege der Pferde und Bürsten und Pipapo. Ich habe keine Ahnung, was da alles ist. Aber das war von morgens bis abends konnte sie da bei den Pferden sein. Ich sage, das würde mich wahnsinnig machen, das könnte ich alles nicht, Das ist mir zu viel, diese Arbeit mit den Pferden. Und wisst ihr, was sie dann zu mir sagt? Nö, ich liebe die Pferde, sagt sie. Und deswegen war ihr das eine Lust, 24 Stunden rund um die Uhr bei den Pferden zu sein. Die Liebe verändert alles. Wo euer Herz ist, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Der neue Ehemann, der alte Ehemann, der riss und zerrte uns bei den Haaren, seinen Willen zu tun. Aber der neue Ehemann Jesus, der zieht uns bei unserem Herzen, sodass wir Lust haben, ihm zu folgen. Und das ist, das haben wir ja auch gehört, die Herrschaft der Gnade. Die zieht und liebt zurecht. Ihr Konzept ist nicht die Härte des Buchstabens, sondern die geheime Macht der Liebe, wie wir neulich ja auch gesagt haben. Gerhard Terstegen, ich bete an die Macht der Liebe. Wie bist du mir so zart gewogen, wie verlangt dein Herz nach mir. Durch Liebe sanft und tief gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du hast mich und ich hab dich erlesen. Genau das ist, was Paulus uns hier lehren will. Das Gesetz bringt niemand zur Heiligung. Das Gesetz ist eine Rute. Es droht. Das ist der fatale Fehler vieler, vieler Christen. Wenn sie durch Gesetzesmühe heilig werden wollen. Unsere Mühe, das Gesetz zu halten, führt in die Verzweiflung, aber nicht in die Heiligung, nicht zur geistlichen Reife. Das geschieht nur durch die geheime Macht der Gnade, die uns die herrliche Liebe Christi zeigt und die uns überwältigt, die uns geneigt macht. Das ist das Konzept des Evangeliums. Nicht Gesetze. Die Dynamik unseres Christseins besteht nicht im Gesetze halten, wie in vielen anderen Religionen, sondern die Dynamik unseres Christseins besteht in der herzlichen Liebe unseres Erlösers Jesus Christus zu seinen gefallenen, sündhaften Kindern. Um sie zurecht zu lieben. Sagt ihr Amen? Konntet ihr bisher verstehen? Konntet ihr? Das hoffe ich. Das fange ich noch mal von vorne an. Doch noch etwas ist wichtig in einer glücklichen Ehe. Sie lebt durch die Liebe, wie gesagt, die wiederum mag Intimität, Zweisamkeit und Gemeinschaft. Und genau das bewirkt die Liebe unseres Bräutigams Jesus. Er ist dein Mann und ihn verlangt herzlich danach, mit dir allein zu sein. Christsein heißt nicht fromme Regeln halten, sondern Christsein ist eine Liebesgeschichte. Das gibt's nur im Evangelium. Christsein heißt verliebt sein. Wenn jemand sagt, ich bin ein Christ, dann kann er auch sagen, ich liebe Jesus. Wenn er nicht sagen kann aus der Tiefe seines Herzens, ich liebe Jesus, muss er nicht mehr sagen, ich bin ein Christ. Christsein heißt verliebt sein, heißt Intimität mit Gott. Heißt Zuneigung, Sehnsucht und Verlangen nach Gemeinschaft. Ja, das sind tiefe Gefühle der Liebe. Und deshalb die Frage, kennst du die Liebe Jesu zu dir? Und weißt du, wie es sich anfühlt, ihn zu lieben? Sehnsucht nach ihm zu haben, Gemeinschaft mit ihm zu sein in ihm. Diese Liebe, sie kommt durch den Heiligen Geist, eben auch im Römerbrief. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Mit dem neuen Ehemann hast du eine echte Beziehung, eine Liebe, eine tiefe Gemeinschaft, ein starkes Vertrauen. Jesus, dein Bräutigam, mit dem möchtest du und er mit dir für immer zusammen sein. Und diese Liebe, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft setzt uns in Brand. Die entwickelt Leidenschaft für Gott in unseren Herzen. Die Bibel sagt, ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme können sie nicht ertränken. Menschliche Liebe kannst du auslöschen. Sie kann sogar in Hass verwandelt werden. Aber wenn du mit Christus eins geworden bist, mit ihm verheiratet bist, mein Freund, dann wohnt eine göttliche, ewige Liebe in dir, die dich niemals mehr loslässt. Wir sehen dieses Feuer in der göttlichen Liebe in Petrus. Wir haben diese Geschichte neulich gehabt. Er hatte seinen Meister dreimal verleugnet. Er wollte das nie und nimmer, denn er liebte Jesus doch so sehr. Aber die Sünde hatte ihn überfallen. Die Anfechtung kam so plötzlich und sein Bekennermut war inmitten der Feinde zu null geworden. War es jetzt aus mit ihm? Hatte er seinen Gott nicht sogar verflucht? Ja, das hatte er. Und sich bösartig und öffentlich von ihm abgewandt. War das nicht das Gleiche, was Judas auch getan hatte? Judas? Möglicherweise. Aber in Petrus brannte ein Feuer. Ein Feuer der Liebe. Und deshalb ging er auch nicht hinaus und er hängte sich. Sondern er ging hinaus und weinte bitterlich. Was für ein Unterschied. Er weinte und konnte nicht aufhören zu weinen. Es tat ihm alles so leid, wenn er doch nur zurückgehen und alles ungeschehen machen könnte. Und als ihm der Auferstandene später begegnete und seinem gefallenen Jünger fragte, Petrus, liebst du mich? Da rief der Jünger, du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe. Jesus machte ihn zu einem der größten Apostel der gesamten Kirchengeschichte. Was, liebe Gemeinde, was hat Petrus in der Stunde seines großen Falles gehalten? Der Buchstabe des Gesetzes oder die tiefe Liebe Gottes in Jesus Christus, die in seinem Herzen brannte? Es war nicht das Gesetz, nicht der tote Buchstabe, der ihn gehalten hat. Es war die Liebe seines Gottes, die ihn zurechtgebracht hat. Es war die Herrschaft der Gnade, die Macht der Liebe. Und das ist das Neue mit unserem neuen Ehemann. Das Alte ist der Knüppel, die Religion, lass die Religion. Du brauchst diesen neuen Ehemann, der dich lieb hat, der dich trotz deines Versagens in den Arm nimmt und dich küsst. Komm, sagt er, wir üben zusammen. ich helfe dir. Ich vergebe dir. Wir schaffen das. Denn ich bin dein Gott und Herr. Liebe, das ist das Öl und die Kraft zur Veränderung, zur Heiligung, dass du der Sünde nicht mehr gehorchst, sondern dass du sie überwindest, weil du Jesus lieb hast. Gelobt sei der Name des Herrn. Deshalb ist interessant, was Jesus seinem tief gefallenen Jünger gefragt hat. Er hat nicht gefragt, Petrus, willst du jetzt künftig auch meine Gebote halten? Soll eine solche Verleugnung nicht mehr vorkommen? Hast du jetzt auch einen guten Vorsatz dir genommen? Petrus, willst du mir ab heute nun endlich treu sein? Das wäre das alte Gesetz. Nein, er hat ihn gefragt, Petrus oder Simon Jona, hast du mich lieb? Die Liebe ist der Schlüssel, sie umfasst das ganze Gesetz. Und wenn sie im Herzen brennt, dann bringt sie dich sicher nach Hause. Deshalb ist diese Frage heute Morgen, worin besteht deine Beziehung zu Gott? Was macht deine Beziehung zu Jesus aus? Ist es die Gesetzestafel? Die To-Do-Liste? Was du alles pflichtgemäß abhaken musst? Das ist Sklaverei, wie wir auch von Paulus gelernt haben. Oder ist deine Beziehung zu Jesus aus Liebe gemacht? Halleluja. Ich kann richtig spüren, wie viele Menschen innerlich aufatmen und sagen, ja, Heiland, ich habe dich lieb. Es ist Liebe. Ich habe Sehnsucht nach dir. Und wenn die Sünde kommt und die alte Versuchung, dann möchte ich sofort mit dir reden. Dann möchte ich sofort mit dir sprechen. Und dir alles erzählen, meine Sorgen, meine Anfechtung und alles sollst du wissen. Und indem du in diese Beziehung der Liebe und Gemeinschaft mit Jesus lebst, wirst du wachsen, wirst du stark werden, wirst du Kraft bekommen, der Sünde zu widerstehen und ein heiliges Leben zu führen und Sieger zu sein, frei zu sein von den Leidenschaften und Begierden deines alten Menschen. Halleluja, Halleluja, das ist die Kraft. Nicht der Buchstabe. Haben wir das jetzt verstanden? Das ist so wichtig. So manch ein Mann hat mir in der Seelsorge gesagt, Pastor, ich bin oft weit weg von Jesus gewesen, aber er hat mich nie losgelassen. Wenn geistlich in mir schon alles tot schien, flammte es plötzlich doch wieder in meiner Seele auf und es hieß in mir, dies hier ist nicht dein Platz, kehre um. Und kommen wieder nach Hause zurück. Ja, die Liebe ist eine Flamme des Herrn. Das ist das zurechtbringende Geheimnis der Herrschaft der Gnade. Brennt die Liebe Gottes in dir. Halleluja. Ich muss jetzt zum Schluss kommen. Zusammengefasst lernen wir heute. Willst du im Glauben und in der Heiligung wachsen? Willst du die Sünde in deinem Leben mehr und mehr besiegen, dann mach dir klar, dann sei dir bewusst, wie dein Stand als wiedergeborener Christ ist. Du bist nicht unter dem Gesetz, unter der ehelichen Knute des Gesetzes und glaubst deshalb auch nicht mehr daran, dass das Gesetz dir hilft, die Sünde zu besiegen, sondern du machst dir jetzt neu bewusst, dass Jesus dein neuer Ehemann ist und dass er einer ist, der dich für immer liebt. Und diese Liebe entzündet dich, ihn zu lieben und aus dieser Liebe heraus ihm auch immer ähnlicher zu werden. Die Kraft deiner Heiligung liegt nicht im Gesetz, sondern in deiner persönlichen Beziehung zu Christus. Jetzt aber, sagt er, sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen, im Wesen der neuen Beziehung, im Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Halleluja! Der Herr helfe uns. Und ein Wort noch zu den Täuflingen. Wisst ihr eigentlich, dass heute Hochzeit ist? Das ist genau das, was ihr heute erlebt. Er hat doch gesagt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Jetzt ist Ehescheidung in der Taufe von der Knute des Gesetzes und seiner Verdammnis. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben, in einer neuen Ehe leben. Heute heiratet ihr einen neuen Mann. Halleluja. Und heute ist Hochzeitstag in Jesu Namen. Und dieser Mann, dieser Jesus Christus, euer Bräutigam, der liebt euch für immer und ewig, bis ihr vollkommen seid in alle Ewigkeit. Halleluja. Wollen wir Hochzeit feiern heute? In Jesu Namen. Halleluja. Ja, lass uns aufstehen. Halleluja. Lieber Vater, das dürfen heute diese vier Täuflinge erleben. Diese Wiederheirat, diese neue, glückliche Hochzeit. Das Alte ist vergangen, diese schreckliche Qual vergangener Zeiten. O mein Gott, ich danke dir. Die Sünde, die Verdammnis hat keine Kraft und keine Macht mehr. Jetzt sind wir eingehüllt in der Liebe unseres neuen Bräutigams und mit ihm leben wir. Mit dir gehen wir durchs Leben. Wir wandeln im Geist und nicht im Fleisch. Wir wandeln im Geist des neuen Bundes und der Erlösung in Jesus Christus. So segnen wir unsere Täuflinge, Herr, und wir segnen auch die ganze Gemeinde und auch die lieben Freunde. Für einige mag das völlig neu gewesen sein. Aber ich bitte dich, lieber Herr, lass dein altes Wort so neu und kraftvoll in die Herzen der Menschen dringen, dass sie Hoffnung schöpfen. Mit Jesus im Herzen wird alles neu. Halleluja. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In Jesu Namen. Amen.